Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Raphael Smarzoch
und Kolja Unger und Graffitis von HausbesetzerInnen.
Kolja, hier wird viel geschrien. Wo sind wir hier genau?
Wir sind in Berlin. Das sind die Proteste um die Liebig 34. Das ist ein vor 30 Jahren von queer-feministischen AnarchistInnen besetztes Haus. Wurde im September geräumt, aber die Proteste gehen immer noch weiter. Hast du bestimmt auch irgendwie mitbekommen, oder?
Ja, habe ich mitbekommen, ja.
In Berlin ist das auch voll das Ding. Überall sind so Schmierereien oder Graffitis. Das ist so, Liebig 34 ist in aller Munde. Wie stehst du eigentlich zu HausbesetzerInnen, Raphael?
Ich habe da so ambivalente Gefühle. Also zum einen denke ich, dass aus Hausbesetzungen durchaus etwas Interessantes, Nachhaltiges entstehen kann. Zum anderen bin ich jetzt auch nicht so Fan von Leuten, die sich dem Staat so ganz krass widersetzen.
Also du meinst, die Illegalität ist nicht das Mitte der Wahl in solchen Fragen wie Wohnraumkämpfe oder so?
Ja, also ich denke, Wohnraumkämpfe, die Erarbeitung billigerer Mieten und solche Dinge, die sollten dann nicht auf dem Weg der Hausbesetzung gelöst werden, sondern über legitime politische Mittel.
Ich muss hier jetzt mal was einräumen. Meine Mutter kommt ja aus der Hausbesetzer-Szene.
Ach, Kolja, du hast immer solche Überraschungen parat.
Ja, das ist für mich deswegen diese ganze Sache auch irgendwie fast schon so eine Art Generationenkonflikt. Ich bin ja jetzt Anfang 30, also Ende der 80er geboren. Und das war ja die Zeit, als in Berlin super viele Häuser besetzt wurden. Aber auch in anderen deutschen Städten. Zum Beispiel in Hamburg die Hafenstraße oder auch die Rote Flora. Da viele der Hausbesetzer sind also diese Generation meiner Eltern und haben dann entweder so bürgerlich alternative Wohnprojekte draus gemacht oder sind eventuell immer noch so radikal wie früher, so radikal geblieben, wie zum Beispiel jetzt nun auch die nach 30 Jahren geräumte Liebig.
Ja, aber weißt du, Kolja, ich frage mich so ein bisschen, warum wir jetzt darüber sprechen. Aber ich glaube, es gibt eine klare Verbindung zur Kultur- und Kunstwelt bei diesen Hausbesetzer-Szenen auch. Und da wird es ja für Corso interessant, oder?
Ja, ich denke da zum Beispiel an das vor über 10 Jahren von KünstlerInnen besetzte Gängeviertel in Hamburg oder die Spinnerei in Leipzig. Da sind Ateliers drin, Galerien und vor Corona-Zeiten gab es da natürlich auch viele Veranstaltungen, wo sich dann so eine urbane Avantgarde getroffen hat. Beide Gebäudekomplexe sind staatlich gefördert, beide sind auch aus Hausbesetzung hervorgegangen.
Ja, und diese Verbindung von Hausbesetzerszene und urbaner Kunst, die hat sich unsere Autorin Sarah Malberg angeschaut. Unter anderem hat sie nämlich, auch interessant im Zusammenhang mit den Angriffen auf Museen in den letzten Monaten, eine illegale Schmiererei in einer Ausstellung gefunden, die da aber irgendwie ganz gut reinpasst. Aber dafür müssen wir uns erstmal nochmal mit den Protesten um die Liebig 34 beschäftigen.
Sie sind noch da, mit Silvesterknallern, Pyrotechnik und Parolen. Einen Monat nach der Räumung der Liebigstraße 34 ist der Widerstand immer noch laut. Das queer-feministische Projekt Liebig 34 ist umstritten. Für die einen ist das Wohnkollektiv gelebte Utopie. Wenn ein Haus ohnehin leer steht, warum es dann nicht besetzen und Widerstand leisten gegen InvestorInnen, die ganze Straßen aufkaufen und gegen eine Wohnpolitik, die den Menschen aus dem Blick verliert?
Wir haben nicht viel zu verlieren, sondern eine Stadt zurückzugewinnen.
Für die anderen ist es ein Hotspot der Gewalt, wo auch mal Pflastersteine auf PolizistInnen fliegen, Autos brennen und ein Kinderzimmerfenster eingeschlagen wird. Zwischen diesen Polen hat sich die Wahrnehmung der Liebig 34 bewegt. Seit der Räumung bekunden europaweit Linke ihre Solidarität. Vor allem in Form von Graffiti auch weit über Berlin hinaus. Lisa Bogartz vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung ist auf Graffiti spezialisiert. Sie erkennt in den Schriftzügen beide Seiten des Widerstands um die Liebigstraße 34 wieder. Das utopische, liebevolle, das sich oft durch herzumrankte Schriftzüge zeigt.
Und in anderen Texten, wo zum Beispiel das Wort Defend vorkommt, das zeigt eher ein bisschen so eine negative Rahmung, also dass hier jemand bedroht wurde und sich gegen diese Bedrohung verteidigen muss.
Emotional funktionieren beide Strategien. Dass Liebig 34 oder auch L34 schon reichen, um den Bezug herzustellen, zeigt, dass das Haus inzwischen zu einem Code für alternative Wohnpolitik geworden ist. Überall tauchen die Markierungen auf. an Hauswänden, auf Mauern und sogar in einer Fotoausstellung. Eine Woche nach der Räumung der Liebigstraße 34 bekommt Felix Hoffmann eine SMS. In der von ihm kuratierten Ausstellung Voll das Leben von dem Fotografen Harald Hauswald im CO Berlin hat jemand mit einem Edding Liebig lebt an die Wand gemalt, trotz Kameraüberwachung.
Wenn diese Spuren dann nicht in so Gästebüchern sich abspielen, dann empfindet man das ja so im musealen Kontext oft als Bedrohung. Und das habe ich eben nicht so empfunden.
Hoffmann bleibt gelassen, obwohl der Liebig-Schriftzug nur ein paar Wochen nach den Ölanschlägen auf Berliner Kunstmuseen aufgetaucht ist. Die Anschlagreihe löste eine Debatte aus, wie gut Berliner Kunstwerke eigentlich gesichert sind. Hinter dem Liebig-Schriftzug vermutet Hoffmann aber keinen Anschlag.
Weil dieses Graffiti unter einer Serie steht, die 1990 entstanden ist, als die Mainzer Straße geräumt worden ist.
Auf einem der Schwarz-Weiß-Fotos ist eine Pyronebel verhangene Straße zu sehen. Auf dem anderen rückt eine Polizeieinheit in Schutzkleidung an. Der direkt darunter geschmierte Schriftzug Liebig lebt läuft dramatisch die Wand hinunter und könnte auch Teil der Ausstellung sein. Die Räumung der Mainzer Straße leitete die erste Gentrifizierungswelle nach dem Mauerfall ein.
Und die 30 Jahre später geäußerte Meinung Liebig lebt, eben dann auch irgendwie in diesem Kontext eigentlich eine ganz interessante historische Beleuchtung ist.
Reaktionen auf die Kunst seien im Grunde ein Geschenk, sagt Felix Hoffmann. Trotzdem hat das Museum den Schriftzug schlussendlich übermalt und seine Überwachungskameras aufgestockt. In einem Museum Graffiti zu sprühen, ist ein neues Level an Radikalität, findet auch Protestforscherin Lisa Bogatz.
In so einem geschlossenen Raum wie einem Museum, das ja ein ganz anderes soziales Milieu anspricht, als jetzt auf der Straße unterwegs ist. Dadurch wird schon eine gewisse Grenzüberschreitung symbolisiert, um zu sagen, hey, das geht uns alle an.
Graffiti ist eine Möglichkeit, öffentlichen Raum einzunehmen. Sie setzt sich dabei häufig auch über herrschende Besitzverhältnisse hinweg. Zwei mögliche Gründe, warum gerade HausbesetzerInnen oft auf Graffiti zurückgreifen, um ihre Ideen zu verbreiten. Die meisten besetzten Häuser beherbergen auch Galerien oder Ateliers, so zum Beispiel das Gängeviertel in Hamburg oder die Baumwollspinnerei in Leipzig. Beide sind inzwischen zu wichtigen Kunstzentren Deutschlands herangewachsen und werden öffentlich gefördert. Soweit Graffiti-Protest als Kunstform per se zu sehen, würde Lisa Bogatz allerdings nicht gehen.
Graffiti ist nicht immer Kunst und Graffiti soll auch nicht immer Kunst sein.
Graffiti soll sich vor allem ausbreiten. L34 hat es bis nach Marokko geschafft, wie ein Foto auf Instagram erkennen lässt. Yalla Feminisme. Daneben ganz klein ein rotes Herz mit L34 darin. Der Code ist international, wie die Wohnungsknappheit auch.
Das war ein Beitrag von Sarah Mahlberg.
Ja, diesen und natürlich auch viele weitere können Sie auch nachhören und auch nachlesen auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/Corso.
Sie können auch unseren Podcast dort hören, wo es überall Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder in unserer kostenfreien DLF-Audiothek-App.
Kolja Unger und
Raphael Smarzoch, wir sagen Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.